Ich möchte den Abend anfangen oder unter das Wort stellen von Esra 7, Vers 27 und 28. Ein Vers, der mich wieder sehr ermutigt hat, auch als ich es gelesen habe. Esra 7, Vers 27 und 28. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen, und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war, und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Die gute Hand Gottes ist ein zentrales Thema bei der Beschreibung von Esra seiner Rückkehr nach Jerusalem. Es ist nicht um Esra seine Intelligenz oder um sein Charisma gegangen, sondern der Esra hat in allem eben auf die Führung vom Herr vertraut und hat seine gute Hand auch erkannt. Und es ist schön zu lesen, wie der Esra eben Mut gefasst hat, weil er sich daran erinnert hat, dass die gute Hand Gottes über ihm war. Und ich habe mir das gewünscht, dass wir uns auch können, immer wieder Mut fassen aus dieser Tatsache, dass eben die Hand Gottes über uns als Gemeinde, aber auch über uns persönlich ist, dass wir uns auch daran erinnern dürfen. Ich möchte noch beten, bevor wir dann anfangen. Herr Jesus, danke vielmals ja, für deine gute Hand, wo wir auch bezeugen dürfen, dass wir sie immer wieder erfahren dürfen, wie sie über unserem Leben ist, wie deine gute Hand auch über uns als Gemeinde gewacht hat. Ja, da können wir nur staunen und dir Danke sagen dafür. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Du bist das Beste, was wir haben, auch in unserem Leben. Wir danken dir auch für dein Wort, wo unser Fundament ist, wo wir heute auch wieder das Buch anschauen dürfen. Ja, hilf du beim Weitergeben, hilf du auch beim Hören, schenk du uns Aufnahmebereitschaft. Und dass wir uns von deinem Wort auch ansprechen lassen, dass wir uns ausrichten lassen, ja, auf das, was zählt, dass wir uns auch neu stärken können für das Werk an deinem Haus, an der Gemeinde. Amen. Ja, ich würde gerne mit uns das Lied singen, Ich liebe Herr dein Haus. Passt auch sehr gut, gerade zum Buch Esra. Ja, so wollen wir eintauchen in dieses Buch Esra. Beginnen wieder mit dem Verfasser und dem Zeitpunkt der Abfassung. Man ging im Judentum und im Christentum eigentlich immer von Esra als Autor aus. Es deutet auch vieles darauf hin, dass das stimmt. Insbesondere die Tatsache, dass Teile des Berichtes auch in der Ich-Form geschrieben sind. Kapitel 7, Vers 27 bis 9, Vers 15. Esra war ein Nachkomme von Aaron, später von Zadok, dem Hohepriester zur Zeit König Davids, und einer seiner Vorfahren, Seraja, war Hohepriester zur Zeit der Wegführung. Und er wurde von Nebukadnezar hingerichtet. Also Esra war folglich aus dem hohepriesterlichen Geschlecht. Dazu war er ein Schriftgelehrter. Es ist das erste Mal, dass dieses Wort so vorkommt. Er war wohlgewandert im Gesetz Moses, sagt der Bericht. Die jüdische Überlieferung sagt, er habe das ganze Gesetz auswendig aufschreiben können, als ein Mann, der das Wort wirklich kannte. Und Esra war ein Mann mit großem Anliegen für das Wort Gottes. Man vermutet, dass er auch die Chroniken und das Buch Nehemia verfasst hat. Und wir finden ein wunderbares Zeugnis über Esra, das möchte ich mit uns lesen. Es steht in Esra 7, Vers 10. Eine Stelle, die wir uns auch als Vorbild nehmen können. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das war Esras Herz und wir wollen das auch lernen von ihm, unsere Herzen darauf richten, das Wort Gottes zu erforschen, zu tun und zu lehren. Auch die Reihenfolge finde ich sehr wichtig. Zuerst kommt das Forschen, dann kommt das Tun und dann erst kommt das Lehren. Von Esra lesen wir, dass er vertrauenswürdig war, hatte einen guten Ruf. Er war ein Mann des Gebets, ein Mann des Glaubens, ein Mann, der Gottes Wort liebte, ein Mann des Sündenbekenntnisses und der Selbstverleugnung. Also wirklich eine eindrückliche Persönlichkeit. Sein Name bedeutet Hilfe im Sinne von Jahwe hilft. Das erlebten die Rückkehrer ja sehr stark. Der Herr sorgte hinter den Kulissen für die Rückkehr seines Volkes und auch für den Wiederaufbau des Tempels. Und Esra kannte einerseits eben das Wort Gottes sehr gut, andererseits hatte er auch Zugriff auf viele amtliche Dokumente, zum Beispiel eben auf Briefverkehr mit den persischen Königen und auch auf diverse Namensverzeichnisse. Es ist deshalb anzunehmen, dass er vor seiner Rückkehr in einer Vertrauensstellung auch am persischen Königshof war. Vermutlich hat Esra das Buch einige Jahre nach seiner Rückkehr verfasst. Diese fand im Jahr 458 vor Christus statt. Und wenn Esra es zusammen mit Nehemia verfasst hat, dann war das wohl in der Zeit Nehemias um das Buch Jahr 433 herum. Und noch kurz, welchen Zeitraum das Buch Esra beinhaltet. Es sind die Jahre 538 vor Christus, als die ersten Juden aufgrund des Ediktes von Kyrus zurück ins Land kehrten, bis 458 vor Christus, als Esra zurückkehrt, also etwa 70 Jahre. Das Buch Esra richtet sich an Israel nach seiner Heimkehr aus dem Exil. Israel kam ja wegen seinem Ungehorsam unter den Fluch und es wurde als Folge davon eben nach Babel ins Exil geführt. Und dort gab es eigentlich keine Hoffnung mehr. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war ohne Mauern, unter fremder Verwaltung und die Juden waren weggeführt in der Gefangenschaft. Aber dann wurde eben das scheinbar Unmögliche möglich. Durch Gottes Gnade wurde die Strafe befristet auf 70 Jahre. Und er kündete im Voraus die Rückkehr an, er kündete sogar Kyrus als Instrument dafür an. Und Esra berichtet, wie sich eben diese Worte Gottes erfüllt haben. Die Perser kamen an die Macht und der persische König beendete die Politik Babels. Babel hatte die Politik, wir führen einfach ganze Völker weg und siedeln sie an im Exil. Und Kyrus tat das Gegenteil, er ermutigte die unterworfenen Völker, in ihre Heimat zurückzukehren und dort ihre Religion auszuüben. Und so kehrte eben auch Israel zurück ins Land. Aber wir wissen, es blieb eine umkämpfte Zeit und Gottes Volk blieb auch unter der Herrschaft der Heiden. Vielleicht das ist etwa die Zeit, in der das spielt. Esra ist eine direkte Fortsetzung von 2. Chronik und auch der Zweck ist eigentlich genau derselbe, aufzuzeigen, dass Gott seinen Verheißungen treu blieb. Das war der Zweck von Esra. Er erhielt sein Volk und führte es zurück, wie es die Propheten vorhergesagt hatten. Und sogar noch mehr, ein Nachkomme von David führte die Rückkehrer an. Und der Tempel wurde wieder gebaut. Und das Priestertum blieb erhalten und erhielt wieder eine hohe Bedeutung. Und Chronik ist so etwas wie eine Erinnerung an diese Dinge im Rückblick. Und Esra beschreibt die Wiederaufnahme dieser Dinge. Und diese Wiederaufnahme geschah nicht zuletzt eben dank der guten Hand Gottes, wie wir es gelesen haben. Er lenkte die Herzen der Führer Persiens. Es hat mich sehr beeindruckt, dass mindestens 3 Könige in Esra so geführt waren, dass sie dem Volk Gottes sehr wohlgesonnen waren und das unterstützten. Also berief der Herr menschliche Werkzeuge, die diesen Aufbau förderten. Und so sind die Themen von Esra eben der Wiederaufbau des Tempels durch Zerubabel, dann auch des Tempelgottesdienstes durch Jeschua und des Gehorsams gegenüber dem Gesetz durch Esra. Und gleichzeitig sehen wir auch gleich wieder das Versagen der Rückkehrer in Esra und auch in Nehemia. Das bestätigt auch die Aussagen der Propheten Haggai und später Maleachi. Und so wird auch deutlich, dass diese Rückkehr noch nicht die Enderfüllung aller Verheißungen für Israel war. Israels Herzen waren noch nicht verändert, wie es zum Beispiel Jeremia schreibt. Für uns ist Esra einfach eine Ermutigung und gleichzeitig eine Gegenstandslektion für die oft mühsame Aufbauarbeit am Haus Gottes oder auch für den Umgang mit der Sünde im Volk Gottes. Wir finden viele gute geistliche Prinzipien im Buch Esra, die zeitlos sind. Zum Beispiel eben die Wichtigkeit des Sündenbekenntnisses oder das Vertrauen in Gottes Führung, der Umgang mit Entmutigung und mit Widerständen, gerade wenn wir am Haus Gottes auch arbeiten. Das sehen wir alles in Esra. Ich möchte kurz auf die Chronologie nach dem Exil eingehen. Es gab ja drei Phasen der Wegführung der Juden und genauso gab es drei Phasen der Rückkehr ins Land. Mich hat das irgendwie erinnert an die dreifache Verleugnung und die dreifache Wiederherstellung von Petrus zur Zeit des Herrn Jesus. Es ist spannend, auch da gab es dreifaches Versagen, aber auch eine dreifache Wiederherstellung. Und diese Phasen der Rückkehr waren zuerst unter Zerubabel und Jeschua, davon berichten Esra 1 bis 6 und die Propheten Haggai und Zacharia, die weissagten während den Kapiteln 4 und 5. Dann die zweite Rückkehr unter Esra zur Zeit von Artaxerxes in Esra 7 bis 10 und die dritte Rückkehr unter Nehemia, auch unter Artaxerxes, einfach 13 Jahre später. Diese Zeit finden wir im Buch Nehemia. Maleachi predigte vermutlich zur Zeit von Nehemia 13. Zuerst ging es um den Wiederaufbau des Tempels bei der ersten Rückkehr, bei der zweiten Rückkehr um die Rückkehr zum Gesetz und bei der dritten Rückkehr um den Wiederaufbau der Stadt und damit auch dem geregelten Alltagsleben. Und zwischen Esra 6 und 7 liegen 58 Jahre und in dieser Zeit ist das Buch Esther einzuordnen. Das war unter dem König Xerxes von Persien. Und so bilden diese Bücher Esra, Nehemia und Esther geschichtlich den Abschluss des Alten Testamentes. In Esra und Nehemia geht es um die Juden, die zurückgekehrt sind und in Esther um die Juden, die eben im Exil blieben. In der hebräischen Bibel gehört Esra zu den sogenannten Schriften. Es bildete ein Buch zusammen mit Nehemia, da gab es keine Trennung. Esra spielte auch im Buch Nehemia eine wichtige Rolle als derjenige, der das Gesetz unter das Volk brachte. Und es war das zweitletzte Buch des jüdischen Alten Testaments, vor den Chroniken noch. Und ursprünglich eben waren diese Bücher ein Gesamtwerk mit einem einheitlichen Thema, nämlich der Geschichtsschreibung im Hinblick auf die Stadt Gottes und vor allem auf das Haus Gottes. Dass Esra an die Chronik anknüpft, das sehen wir ja zum Beispiel daran, dass sich der Schluss der Chroniken und der Beginn von Esra 1 zu 1 entsprechen. Und dann, als die Römer oder als zur Zeit der Römer die lateinische Vulgata entstand, da wurden die beiden Bücher unterteilt und man gab ihnen den Namen Erster Esra und Zweiter Esra. Also Nehemia war Zweiter Esra. Ich möchte noch einmal kurz auf die Person Esras eingehen. Das ist auch interessant aus dem jüdischen Blickwinkel. Der Talmud, er sprach sehr viel über Esra. Er sei an Milde und Güte Mose gleich gewesen, schreibt man dort. Und dann gibt es ganz viele Legenden. Wie viel davon stimmt, wissen wir nicht. Er soll der Gründer der großen Synagoge gewesen sein, in der die alttestamentlichen Schriften zusammengestellt wurden. Esra wäre sicher eine passende Person gewesen, da mitzuhelfen. Man sagt auch, er habe geholfen oder er habe die Psalmen angeordnet, in ihre Reihenfolge gebracht. Und eben, man sagte sogar, er habe das ganze Alte Testament aus dem Gedächtnis aufschreiben können. Und Esra war ganz offensichtlich eines der Vorbilder der Pharisäer und der Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn Jesus, aber leider übertrieben sie es mit den Reformen Esras, also sie schossen über das Ziel hinaus. Es war eine Übertreibung des Werkes von Esra, der Rückführung zum Gesetz. Ein Teil von Esra wurde ähnlich wie im Buch Daniel auch in Aramäisch überliefert, nämlich die Briefe an die Könige von Persien, Aramäisch war ja damals die Amtssprache und der Wortlaut wurde einfach eins zu eins wiedergegeben. Dies betrifft die Kapitel 4, Vers 8 bis 6, Vers 18 und Kapitel 7, Vers 12 bis 26. Ich schlage folgende Gliederung vor für das Buch Esra. Die ersten sechs Kapitel behandeln die Geschichte der ersten Rückkehr unter Serubabel und der König Kyrus, sowie eben den Wiederaufbau des Tempels unter viel Widerstand. Und die Kapitel 7 bis 10 behandeln die Geschichte der zweiten Rückkehr unter Esra, sowie die Erneuerung des geistlichen Lebens nach der Sünde Israels mit den Mischehen, mit den Heidinnen. In Kurzform würde ich das Buch überschreiben mit Rückkehr der Juden nach dem Exil, Wiederaufbau des Tempels und des Gottesdienstes. Und in der Thomson Studienbibel wird das Buch kurz und bündig zusammengefasst mit Neubeginn nach Zusammenbruch. Finde ich auch sehr passend, einfach diese drei Worte. Das erste Thema behandelt die Rückkehr der Juden ins Land. Ich möchte dazu Jesaja 44, Vers 28 mit uns lesen, weil da das bereits vorausgesagt wurde. In Vers 24 steht dort: So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Und dann kommt eine Aufzählung und dann steht in Jesaja 44, Vers 28: Ich bin, der von Kyrus spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Dies ist ja eine der erstaunlichsten Prophetien der Bibel und auch für die Bibelkritiker natürlich ein grosses Problem, weil das wurde 150 Jahre bevor Kyrus überhaupt auftrat bereits gesagt. Diese Prophetie wurde gegeben, bevor das babylonische Reich an die Macht kam und es redete bereits von dem Mann, der diese babylonische Macht beendete. Und das Buch Esra beginnt im ersten Vers mit Kyrus und vor allem mit der Erfüllung eines anderen Wortes des Herrn, nämlich ein Wort an Jeremia, das besagte, dass die babylonische Gefangenschaft nach 70 Jahren enden würde. Jeremia 29, Vers 10. Und ich habe daran gedacht, wir haben Daniel immer wieder angeschaut, gleichzeitig betete Daniel in Babel, dass sich dieses Wort von Jeremia erfüllen würde. Kyrus bekannte, dass der Gott des Himmels ihm alle Königreiche der Erde gegeben hatte und dass Gott ihm befohlen hatte, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Es ist eine sehr erstaunliche Aussage eines Heiden. Und deshalb beauftragte er die Juden zurückzukehren und das Haus Gottes zu bauen. Also Gott selbst hatte das Gericht beschränkt. Er benutzte den neuen Weltbeherrscher, um die Juden zurückzubringen, genauso wie er den alten Weltbeherrscher benutzt hatte, um die Juden in die Gefangenschaft zu bringen. Und Kyrus eben, er sicherte den Rückkehrern seine Hilfe zu, er befahl seinem Volk, die Juden mit Spenden für das Haus Gottes zu unterstützen. Und er gab die Tempelgeräte, die Nebukadnezar geraubt hatte, zurück. Und auch das sagte Jeremia voraus in Jeremia 27, Vers 22. Und Kyrus erfüllte das alles. Aber Kyrus tat das nicht nur für Israel, er forderte auch andere Völker auf, ihre Religion wieder aufzunehmen. Auf einem Tonzylinder im Britischen Museum sollen folgende Worte von Kyrus stehen: Überall brachte ich die dort wohnenden Götter an ihren Ort zurück und ließ sie eine ewige Wohnung besitzen. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnsitzen. Und so bestätigen die Funde, die man gemacht hatte, eigentlich das, was das Wort Gottes bereits im Voraus gesagt hat. Ja, und Gott erweckte nicht nur Kyrus, das zu sagen, sondern auch Familienhäupter aus Juda, aus Benjamin, auch Priester und Leviten ins Land zurückzukehren. Also Gott hielt sein Wort, aber die Menschen mussten es annehmen. Und interessant ist, dass nur ein Bruchteil der Juden zurückkehrte, etwa 50.000 Personen. Also die Mehrheit zog es vor, in Babel ihr bequemes Leben zu führen. Aber diejenigen, die zurückkehrten, die liebten diesen Ort, der von Gott auserwählt war. Es war sicher bequemer, dort zu bleiben. Sie kamen in eine sehr schwierige Umgebung. Es gab keine Infrastruktur, keinen Tempel. Dafür gab es viel Widerstand und Feindschaft. Und die Reise dauerte etwa 4 Monate über 1500 Kilometer hinweg. Also wirklich eine schwere Reise. Geleitet wurde das Volk eben vom Statthalter Serubabel oder auf Aramäisch Sesbazar. Er war ein Nachkomme Davids und von Jeschua, dem ersten Hohepriester, nach der Rückkehrer. Serubabel bedeutet Nachkomme von Babel. Jeschua bedeutet Jahwe ist Rettung. Das ist der gleiche Name wie Jesus. Serubabel war aber kein König mehr. Das wurde auch vorausgesagt, nämlich König Joachim wurde das angekündigt, dass keiner seiner Nachkommen mehr auf dem Thron Davids sitzen werde. Und Serubabel saß nicht auf dem Thron Davids. Das ist insofern auch noch interessant, weil der Herr Jesus eben über die mütterliche Seite von David abstammte und nicht über die Seite von Joachim. Vielleicht fragt man sich das manchmal, weshalb wird denn der Herr Jesus König sein? Er stammte von der anderen Seite, von Nathan, von David ab und das war dann seine Linie über Maria zum Herr Jesus. Und trotzdem war er auch in dieser Königslinie, weil eben sein Vater Josef eben von der Königslinie abstammte. Dann sehen wir in Esra 2 ein Verzeichnis der Rückkehrer. Es steht in fast identischer Form auch in Nehemia 7. Und diese langen Register sind viele Namen. Ich habe aber trotzdem überlegt, was uns das zu sagen hat. Erstens habe ich einfach gedacht, dass der Herr sein Volk kennt. Diejenigen, die sich für sein Haus einsetzen. Und da geht kein Name vergessen, auch kein Werk für sein Haus und für seine Hausgenossen geht vergessen. Eine wichtige Lehre aus Esra 2. Etwas Zweites, es war überaus wichtig, seine Herkunft beweisen zu können. Nur wer beweisen konnte, dass er zum Volk Gottes gehörte, durfte auch am Haus Gottes dienen. Andere durften zwar mitgehen, aber sie durften nicht mitdienen. Ich möchte dazu lesen aus Esra 2, Vers 61 und 62. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habaias, die Söhne des Hakkots, die Söhne Barsileis, der von den Töchtern Barsileis des Gileaditers eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war. Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Also sie durften dabei sein, aber sie durften nicht Priesterdienst ausüben. Auch interessant ist, dass nur 4 Priesterabteilungen zurückkehrten, gemäß Esra 2, Vers 36 bis 39. Und später bildete man aber aus diesen 4 Klassen wieder die 24 Klassen, gemäß der Ordnung von 1. Chronik 24. Und von den Leviten kehrten sogar nur 74 Männer zurück. Sie hatten kein Erbteil im Land, für sie war es noch schwieriger, zurückzukehren. Eine besondere Prüfung auch für die Leviten und Priester. Ja, und so kommen wir zum zweiten Thema, zum Beginn des Tempelbaus, der Wiederaufbau des Tempels, genau am Ort des ersten Tempels. Das war von Anfang an der Zweck der Rückkehr. Ich möchte da lesen, Esra 3, Vers 1 und 2. Als aber der 7. Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Ja, was fällt auf bei diesem Start des Wiederaufbaus? Wir sehen die Einheit und den Gehorsam zum Wort Gottes beim Anfang des Wiederaufbaus. Es steht, dass das Volk sich wie ein Mann versammelte, also eins war. Und es wollte die Opfer darbringen im Gehorsam gegenüber dem Gesetz Moses. Und wir sehen auch, womit der Bau des Hauses Gottes begann, mit dem Brandopferaltar. Das war der Ort der Sühnung und der Ganzhingabe. Und damit beginnt auch heute noch der Gottesdienst, mit der Erinnerung an das Werk des Herrn Jesus. Und als Folge davon konnten wieder Opfer dargebracht werden, auch das Laubhüttenfest konnte wieder gefeiert werden, noch bevor der Tempel überhaupt gebaut war. Also der Altar war das Wichtigste. Und dann wurde das Fundament gebaut und auch das ist sehr bedeutsam. Die Gemeinde hat als Fundament den Eckstein, Christus und das Wort der Apostel. Das ist das Fundament der Gemeinde und darauf wird das Haus Gottes gebaut, damals und auch heute. Es gab Aufseher bei diesem Bau, auch sie traten wie ein Mann aufsteht, um Aufsicht zu üben. Das Werk wurde nicht einfach nach persönlichem Gutdünken getan, sondern nach einer göttlichen Ordnung. Und dann war dieser Grundstein gelegt, dieses Fundament, und das löste beim Volk einerseits große Freude und Dankbarkeit aus. Es gab Loblieder für Gottes Güte und ewige Gnade für Israel. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie Psalm 136 gesungen haben. Dort steht in Vers 1, Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und Psalm 136 ist ein Wechselgesang, wie es in Esra 3 auch war, der immer wieder diesen Refrain hat, denn deine Gnade währt ewiglich. Also es geht um Gottes Gnade für Israel. Und andererseits gab es auch Trauer bei denen, die noch den alten Tempel kannten. Haggai 2, Vers 3 erklärt uns das, den älteren Juden erschien dieser Tempel wie nichts. Aber Haggai versprach ihnen, dass die letzte Herrlichkeit des Hauses Gottes größer sein wird, als die erste es war. Und es war auch kein Wiederaufbau nach den Plänen aus Hesekiel 40 bis 48. Und wer das aufmerksam las oder kannte, der erkannte auch, dass es nicht der Tempel war, in den die Herrlichkeit des Herrn zurückkehren wird. Das war noch zukünftig. Also es fehlte das Wichtigste im neuen Tempel, nämlich die Gegenwart Gottes im Tempel. Aber auch die Bundeslade fehlte und es kam auch kein Feuer vom Himmel, um den Altar einzuweihen, wie es bei der Stiftshütte und beim ersten Tempel war. Und dann kommt das Unvermeidliche, wo Haus Gottes gebaut wird, da muss mit Widerstand gerechnet werden. Und so war es auch hier. Es gab zwei Arten von Widerstand, die Vermischung mit den Heiden einerseits und die Entmutigung durch offene Angriffe andererseits. Ich lese auch da die Einleitung in diese Verse, Esra 4, ab Vers 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Bereits in Kapitel 3 steht, dass sich die Rückkehrer vor den Völkern fürchteten und deshalb bauten sie den Altar, sie erhofften sich Schutz dadurch. Und es wäre bequem gewesen, mittels Allianz die Feinde mit ins Boot zu holen. Konkret waren es die Samariter, die von den Assyrern angesiedelt wurden im Land und die eine Mischreligion von Gottesdienst und Götzendienst praktizierten, kann man in 2. Könige 17 nachlesen. Sie selbst nannten sich Anbeter Gottes und der Herr nannte sie Widersacher. Und für Serubabel und Jeschua kam es nicht in Frage, zusammen mit Götzendienern das Haus Gottes zu bauen. Und so wurde diese Gefahr der Vermischung abgewehrt. Und das ist auch unsere Aufgabe, auch als Leiter der Gemeinde. Gemeinde Gottes kann nicht in Zusammenarbeit mit dieser Welt gebaut werden. Und die Leiter müssen darüber wachen, dass das nicht geschieht, dass wir auch nicht die Methoden dieser Welt kopieren. Das religiöse System dieser Welt lässt sich nicht verbinden mit dem wahren Gemeindebau. Und ebenso scheiterte diese Strategie und deshalb versuchten es die Widersacher mit einem offenen Widerstand, mit Drohungen, mit Verleumdungen und mit dem Anwerben von Beratern gegen die Juden. Es wurden Briefe geschrieben an die Könige von Persien, zur Zeit der Könige Kambyses, Gaumata und Darius Hystaspes. Wir haben von den drei Königen am letzten Sonntag gehört, diese drei Könige, die vor Xerxes regiert haben. König Artasasta, das war Gaumata, er verbot eben sogar den Weiterbau des Tempels. Und in Esra 4, Vers 6, dort ist die Rede von einer Anklage. Das Wort dort ist Sitna, es ist verwandt mit dem Namen Satan, dem Ankläger und Verleumder der Gläubigen. Also es war ein satanisches Werk, den Wiederaufbau zu hindern, denn dort sollte später eben der Messias auftreten, in diesem Haus. Und das Ergebnis all dieses Widerstands, das lesen wir in Esra 4, Vers 24. Da steht, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Was ist das Ziel des Widersachers, der Stillstand? Erst 16 Jahre nach der Grundsteinlegung des Tempels wurde dieser Stillstand beendet. Und gemäß Haggai 1 kümmerten sich die Juden zu dieser Zeit mehr um ihre eigenen Angelegenheiten als um das Haus Gottes. Also das ist das Ziel des Feindes, die Hände schlaff machen, das Werk am Haus Gottes zum Stillstand zu bringen, uns ablenken vom Bau am Haus, in dem der Herr gegenwärtig ist. Aber keine Entmutigung, keine Einschüchterung und keine Verleumdung darf den Bau des Hauses Gottes zum Stillstand bringen. Und die Mittel dagegen sind Gottvertrauen, auch das Besinnen auf das Wort Gottes und das Fassen von neuem Mut für den Bau. Das war damals so und es ist heute so. Und dieser neue Mut wurde eben geweckt durch das Wort Gottes, durch das Wort der Propheten. Ich lese das in Esra 5, gleich die Fortsetzung auf diesen Stillstand, Vers 1. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also die Worte von Zacharia und Haggai führten dazu, dass Serubabel und Jeschua den Bau wieder aufnahmen. Also durch das prophetische Wort Gottes kehrten Glaube und Zuversicht zurück in die Gemeinde. Der Tempel wurde weitergebaut, trotz den Einschüchterungen der Heiden. Sie hörten auf die Zurechtweisungen von Haggai und auf die Zusagen von Zacharia. Und auch wir brauchen diese beiden Dinge für den Gemeindebau. Die Ermahnung einerseits und die Ermutigung andererseits. Haggai forderte die Führer auf, stark zu sein und zu arbeiten. Und er rief ihnen zu, dann ist der Herr mit euch. Und sie hörten und sie handelten. Aber der Widerstand war noch nicht beendet. Ein Statthalter namens Tatnai erstattete König Darius Bericht über das Vorhaben der Juden. Er schrieb zwar relativ sachlich über die Ereignisse, aber wir können sicher sein, dass er sich erhoffte, dass dadurch der Bau erneut verboten wurde, wie vorher. Aber er hatte keinen Erfolg. Im Gegenteil, König Darius forschte nach und entdeckte den Erlass des Kyros, der gemäß persischem Recht auch für ihn bindend war. Und so verbot er ausdrücklich, den Bau des Hauses Gottes zu hindern. Tatnai sollte im Gegenteil den Bau sogar unterstützen, was er dann auch tun musste. Und den Juden befahl König Darius, das Haus zu bauen, und er spendete sogar für den Bau. Dann verlangte er eine interessante Gegenleistung vor den Juden. Sie sollten für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Das war der Wunsch dieses Heidenkönigs. Und so wurde die Zeit dieser unerwarteten Gunst des Königs genutzt, um das Haus eben fertigzustellen. Es wurde 4 Jahre später mit großer Freude auch eingeweiht. Die Opfer, der Leviten- und Priesterdienst wurden wieder eingesetzt und auch das Passa wurde wieder gefeiert. Wir wollen lesen, wer der Urheber war von all dem Guten. Ich lese da 2 Verse aus Esra Kapitel 6, zuerst Vers 14. Da steht, und die Ältesten der Juden bauten weiter, und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia des Sohnes Idos. So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, der Könige von Persien. Und dann Vers 22. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, so dass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Also das Wort Gottes stand am Anfang der Erweckung und seine Hand wachte über den Umständen, sodass ihre schlaffen Hände gestärkt wurden im Werk am Haus Gottes. So dürfen wir unsere schlaffen Hände auch immer wieder bringen und unseren Herrn bitten, dass er sie stärkt für das Werk am Haus Gottes. Und dann war dieser Tempel gebaut und damit waren auch die äußeren Voraussetzungen für den Gottesdienst und die Anbetung Gottes geschaffen. Und gemäß Haggai 2, Vers 15 folgende, setzte mit der Fertigstellung des Tempels auch der Segen Gottes wieder ein für die Juden. Noch möchte ich kurz schildern, wie es weiterging mit dem zweiten Tempel. Wir werden das auch in Daniel 11 sehen, wie der Tempel von Antiochus Epiphanes geplündert und entweiht wurde. Judas Makkabäus stellte ihn wieder her und weihte ihn neu, und daraus entstand dann das Tempelweihefest, das finden wir auch in Johannes 10, da nahm auch der Herr Jesus teil an diesem Tempelweihefest. Herodes baute dann den Tempel mit viel Prunk aus, er wollte vermutlich die Juden damit für sich gewinnen. Und das war dieser Tempel, der zur Zeit des Herrn Jesus stand. Und in Malachi 3, Vers 1 wird gesagt über den zweiten Tempel, dass der Messias zu diesem Tempel kommen werde. Also wer das aufmerksam liest, der muss eigentlich wissen, dass der Herr Jesus in diesem Tempel aufgetreten sein musste, bevor er zerstört wurde. Dann habe ich auch gelesen, dass 3 Rollen der Bibel in diesem Tempel aufbewahrt wurden. Eine der Rollen nannte man das Buch Esra. Es war eine Kopie der Gesetzbücher, die von Esra geschrieben worden war. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Buches. Das nächste Thema ist die zweite Rückkehr, die von Esra geleitet wurde. Sie ereignete sich fast 60 Jahre nach Kapitel 6. Es waren dieses Mal nur knapp 1800 Männer dabei, plus einige Frauen und Kinder. Bei Esras Rückkehr stehen weniger der Wiederaufbau als vielmehr die geistlichen Reformen im Vordergrund. Der Tempel stand, der Gottesdienst war wieder aufgenommen und nun musste das Volk zum Gesetz zurückgeführt werden. Wir haben ja bereits über den wunderbaren Charakter Esras gesprochen, über sein Anliegen, das Wort Gottes auch zu lehren. Ebenfalls haben wir gesprochen über die gute Hand Gottes. Die wird 6-mal erwähnt in Kapitel 7 und 8. Also die gute Hand Gottes war der Grund für das Gelingen der Reise von Esra. Esra erbat sich und erhielt eine Vollmacht des Königs Artasasta, das ist Artaxerxes, die ihm alle Türen öffnete und dies eben, weil die gute Hand Gottes über ihm war. Ich möchte uns den Auftrag des Königs lesen. Dieser steht in Esra 7, Vers 12 bis 17. Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen. Weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen hast. Samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und dann noch Vers 25. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Das war der Auftrag von König Darius. Das hat mich sehr bewegt. Artasasta anerkannte die Weisheit des Gesetzes Gottes. Er redete 7-mal vom Gesetz Gottes. Und er beauftragte Esra, eine Untersuchung anzustellen nach dem Gesetz Gottes. Er sollte dazu die Gaben des Tempels in den Tempel nach Jerusalem bringen und er sollte das Recht nach dem Gesetz ordnen und das Gesetz lehren. Und Artasasta unterstützte Esra dabei. Das ist ein wunderbares Nebenthema, eben wie der Herr die Herzen der Könige lenkte zugunsten seines Volkes. Und dieser Beschluss von Artasasta bewirkte diesen Lobpreis von Esra, den wir zu Beginn eben gelesen haben. In Esra 8 finden wir zunächst ein Verzeichnis der Rückkehrer. Leider fehlten jedoch eben die Leviten, die im Haus Gottes dienen wollten. Also schon damals waren die Ressourcen knapp, das ist nicht nur heute so. Und so fand zunächst eine Rekrutierung von Leviten statt und ein paar wenige ließen sich gewinnen. Und dann ist sehr interessant, was in Esra 8, Vers 21 bis 23 steht. Auch hier erfahren wir sehr vieles, wie Esra gedacht hat. Esra 8, Vers 21. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Also vor der Reise wurde gefastet und gebetet und sich gedemütigt vor Gott. Und man muss sich das mal vorstellen, die gingen auf eine Reise von 4 Monaten. Sie hatten etwa 3,5 Tonnen Gold und etwa 22 Tonnen Silber dabei. Also das war sicher ein großes Sicherheitsrisiko. Und trotzdem sagte Esra, ich möchte keine Hilfe von den Menschen erbitten, sondern auf die gute Hand Gottes vertrauen. Esra betete und der Herr erhörte ihn gemäß seinem Glauben. Und mit diesen Dingen fasten, demütigen und flehen für einen geebneten Weg sollte auch unser Dienst beginnen. Das ist der Anfang. Und dann kam Esra in Jerusalem an, er überbrachte die Befehle des Königs und die Schätze für den Tempel und er forderte die Verantwortlichen auf zu einem sorgfältigen Umgang damit. Und so wurde der Gottesdienst im Tempel eben weiter gefördert. Ja, Esra wurde nach Jerusalem gesandt, um für Recht zu sorgen, nach dem Gesetz Gottes, das war sein Auftrag, und um die Zustände zu untersuchen nach dem Gesetz Gottes. Und als Esra in Jerusalem ankam, musste er feststellen, dass unter dem Überrest traurige Zustände herrschten. Esra kam eigentlich, um das Gesetz zu lehren, und bei erster Gelegenheit musste er den Ungehorsam aufdecken. Da lese ich Esra 9, Vers 1 und 2. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pheresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Ja, das Problem war, dass die Juden, angeführt von den Führern und den Priestern, ihre Absonderung aufgaben und sich mit den Bewohnern der Nachbarvölker vermischten durch Mischehen. Und damit verstießen sie eben gegen das Gesetz Moses aus 5. Mose 7. Und diese Mischehen waren bereits früher ein großes Problem in Israel, zum Beispiel auf der Wüstenwanderung, später zur Richterzeit, bei Salomo, bei Josaphats Söhnen und so weiter. Und immer führte es zu Götzendienst und zu Abfall. Und diese Sünde war mit ein Grund für das Exil gewesen. Und Israel lernte auch nicht etwas davon. Später mussten Nehemia und Maleachi wieder gegen die genau gleichen Missstände vorgehen. Wir sehen, dass Ehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen in jedem Fall gegen Gottes Willen ist. Da gibt es keine Ausnahme. Anders ist es, wenn jemand nach der Heirat zum Glauben kommt, dann sieht die Situation anders aus. Von dem berichtet 1. Korinther 7. Ja, und in all dem sehen wir auch, wie unvollkommen die Rückkehr jener Zeit war. Israel hatte noch kein neues Herz, wie es gemäß Jeremia eben bei der zukünftigen Bekehrung geschehen wird. Und dann ist es sehr bewegend zu lesen, wie Esra reagiert hat. Er trauerte, er war bestürzt, er demütigte sich, er weinte, er fastete und vor allem bekannte er die Sünde. Und man spürt, wie sehr er unter der Sünde gelitten hat. Esra erkannte, wie schwerwiegend die Sünde war. Ich möchte da nur den ersten und den letzten Vers von Esras Gebet lesen, auch ein sehr eindrückliches Bußgebet. Esra 9, Vers 6 und dann noch Vers 15. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Vers 15, der Schluss. O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Also Esra schloss sich selbst mit ein in die Schuld. Er schämte sich für die Sünden seines Volkes und er anerkannte, dass sein Volk vor dem Herrn nicht bestehen konnte. Wir können von Esra lernen, was Betroffenheit über die Sünde im Volk Gottes und auch ganz persönlich bedeutet, insbesondere Betroffenheit über die Vermischung mit der Welt. Und Esra nannte die Sünde beim Namen. Gott hatte so viel Gutes getan für sein Volk und es hatte gegen Gottes Gebote verstoßen. Dieses Gebet war öffentlich und es ist schön zu sehen, was die Trauer von Esra beim Volk bewirkte. Es überführte viele. Alle, die das Wort Gottes fürchteten, versammelten sich zu ihm. Und das ist ein Geschenk, wenn durch unsere Sündenerkenntnis und durch unsere Buße auch das Empfinden anderer geweckt wird, dann kommt es zu einer Erweckung. Und es war ein Mann namens Schechania, der ergriff das Wort. Ich lese da Kapitel 10 ab Vers 2. Und Schechania, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen, die von ihnen geboren sind, hinaustun, nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten, und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen. Führe es mutig aus. Interessant ist, dass Schechanjas Vater und seine Onkel auch von dieser Sünde betroffen waren. Aber Schechanja erkannte genau, was zu tun war. Und er sagte, es gibt trotz dieser schweren Sünde noch Hoffnung. Und diese Hoffnung gab es, wenn gemäß Gottes Wort die Absonderung wiederhergestellt würde. Und dazu mussten die fremden Frauen und ihre Kinder hinausgetan werden. Also eine Abkehr von der Sünde, eine Hinkehr zu Gottes Maßstäben. Nur so würde das Volk Gottes wieder gereinigt werden. Das ist das Wesen der Buße. Und so handelte Esra und er versammelte das Volk und alle mussten kommen. Ich lese, was Esra in dieser Versammlung sagte, aus Esra 10, Vers 10 und 11. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, ihr habt eine Treulosigkeit begangen und habt fremde Frauen heimgeführt, womit ihr die Schuld Israels noch größer gemacht habt. So legt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Also Esra konfrontierte das Volk mit der Sünde und sagte, was zu tun war. Die Sünde bekennen und tun, was dem Herrn wohlgefällig ist und sich absondern von den Heiden. Diese Verse zeigen uns, wie wichtig die Rückführung der Juden zum Gesetz war. Israel musste neu erkennen, dass es andere Maßstäbe hatte als die Heiden rundherum. Und uns zeigen die Verse, wie wichtig es ist, Sünde auch in Ordnung zu bringen, sie nicht nur zu bekennen, sondern uns auch konkret davon abzuwenden. Und das Volk war bereit, diesen Schritt zu tun, angeführt von den Obersten bis zum Fußvolk. Nur ein paar wenige standen dagegen auf. Und man nahm sich aber auch Zeit für die Umsetzung. Es gab ja offensichtlich auch legale Möglichkeiten, Ausländerinnen zu heiraten, wenn wir an Boas und Ruth denken oder an Salmon und Rahab. Diese Frauen bekannten sich klar zum Gott Israels und kehrten sich von den Götzen ab und sie wurden aufgenommen ins Volk Gottes. Und deshalb wurde jeder Fall genau abgeklärt und das dauerte etwa 3 Monate. Und im letzten Teil werden 113 Namen genannt, die sich schuldig gemacht hatten in dieser Sache. Angefangen mit den Priestern, als sie die größte Verantwortung hatten. Aber auch sie konnten ihre Schuld bekennen, und sie brachten Opfer für ihre Schuld. Ja, wir können sicher sein, dass diese Sache viel Leid verursacht hat. Ich möchte deshalb noch eine schwierige Frage besprechen. Wie ist das Wegtun der Frauen zu beurteilen, angesichts von Stellen wie Maleachi 2, Vers 16, dass Gott die Ehescheidung hasst? Es gibt so wie 2 Erklärungsansätze. Der erste hat mich nicht ganz befriedigt, er lautet, es war eine Frage des kleineren Übels. Also die Identität des Volkes Gottes wurde höher gewichtet als das Scheidungsgebot. Die Alternative wäre gewesen, alle an der Sünde Beteiligten zu töten, wie es Mose in 4. Mose 25 geboten hat. Und dann gibt es auch einen anderen Erklärungsansatz, und der gründet darauf, dass in Esra 10 nirgends ein Aufruf zur Scheidung erwähnt wird. Vielmehr sollten die Frauen hinausgetan werden, das steht 2-mal. Und es kann auch sein, dass die Ehen nicht aufgelöst wurden, sondern dass die Ausgeschlossenen einfach vom geistlichen Leben ausgeschlossen wurden und nicht in den Tempelbereich gehen durften. Mit anderen Worten, sie blieben in Israel wohnen, aber nicht in der Mitte des Volkes, sondern in Außenbereichen, wo die Männer weiter auch für ihre Frauen und Kinder sorgen mussten. Es gab ja auch vor und nach dieser Zeit immer wieder Ausländer in Israel. Sie durften dort wohnen, aber sie durften nicht zum Volk Gottes gerechnet werden und es durfte eben auch keine Vermischung stattfinden. Das sind einfach ein paar Gedanken zu dieser schwierigen Frage des Wegtuns der Frauen. Dann noch ein Wort, wie Esras Leben weiterging. Esra finden wir dann auch in Nehemia 8 und 12 wieder. Einerseits war er dabei bei der Einweihung der Stadtmauern Jerusalems und andererseits hat er eine sehr wichtige Rolle bei der Lesung und Auslegung des Gesetzes. Diese Lesung bewirkte große Trauer beim Volk und das machte den Weg frei für den Trost und für das Wiederaufkommen der Freude im Volk Gottes. Und so führte Esra im Gottesdienst die Lesung des Gesetzes mit der Auslegung ein. Also Esra war wie ein, ja, war ein Mann, der das Wort Gottes gelesen hat und dann ausgelegt hat, also eine Predigt gehalten hat. Dann wollen wir uns fragen, wo wir Christus sehen im Buch Esra. Wir sehen in Kyrus ein Bild auf Christus hin, das sehen wir vor allem, wenn wir mit Jesaja vergleichen. Jesaja sagte interessante Dinge von Kyrus, zum Beispiel, dass er allen Willen Gottes ausführen werde. Dann auch, dass der Herr seine rechte Hand ergriff, um Völker vor ihm niederzuwerfen. Und der Herr nannte Kyrus den Mann seines Ratschlusses. Das war natürlich alles nur eine Vorschattung auf etwas Größeres. Kyrus handelte auch zugunsten von Israel, er führte Israel zurück ins Land. Und das wird Christus in einer vollkommenen Weise tun in der Zukunft. Dann haben wir auch in den Führern, in Zerubabel und Jeschua, Typen auf Christus hin. Zerubabel war ja ein Teil des Stammbaumes des Herrn Jesus von mütterlicher und von väterlicher Seite her in Matthäus 1 und Lukas 3. Und wir sehen an Zerubabel, wie der Herr eben am Bund mit David festhielt und dass der Messias eben von dieser Linie abstammen sollte. Haggai bezeichnete Zerubabel als Siegelring des Herrn, als er von der letzten Zeit redete. Da war Zerubabel der Siegelring des Herrn und auch das deutet natürlich auf den Herrn Jesus hin. Und in Zacharia 4 wird gesagt, dass Zerubabel den Schlussstein hervorbringen werde unter lautem Zurufen Gnade, Gnade mit ihm. Das tat Zerubabel mit Sicherheit auch, aber auch das gilt für Christus in vollkommener Weise, wenn er eben wiederkommen wird. Und auch Jeschua ist ein Bild auf Christus in seiner Tätigkeit als Hohepriester. In Zacharia 6 wurde er als Hohepriester gekrönt, als Bild für Jesu Amt als Priesterkönig. So sind auch die Führer eben Bilder auf Christus hin. Dann haben wir bereits gesehen, dass der Bau des Hauses Gottes mit dem Altar und dem Fundament begann. Und auch das sind Bilder auf Christus hin. Der Altar weist auf Christus als Opfer hin und das Fundament eben auf das Wort Gottes und auf Christus als unser Eckstein. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Es gibt auch einige Andeutungen auf die zukünftige Herrschaft des Herrn Jesus als König. König Darius sprach davon, dass Gott alle Könige und Völker stürzen solle, die ihre Hand ausstrecken und das Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Das ist etwas, was Gott in der Person des Herrn Jesus auch tun wird. Oder in Esra 7, diesem Erlass von König Artasasta, da sehen wir, wie die Heiden ihre Schätze nach Jerusalem brachten. Und wir sehen auch, wie die Könige der Heiden die Juden unterstützten beim Wiederaufbau des Landes und des Tempels. Und auch das wird in der Zukunft eine Wiederholung finden. Also auch diese Hinweise auf zukünftige Ereignisse. Ja, was wollen wir mitnehmen aus dem Buch Esra? Ich möchte zuerst eben auf diese Ermutigung, auf die gute Hand Gottes hinweisen. Lass uns diese gute Hand Gottes neu erkennen, auch in unserem Leben. Lasst uns Ausschau halten nach dieser guten Hand Gottes. Die gute Hand Gottes führt uns, sie erhält uns, sie bewahrt uns. Sie ist immer über denen, die ihm vertrauen und ihm gehorchen. So wird die gute Hand Gottes im Buch Esra verwendet. Wir wollen auch lernen von Esras Vorbild, wie er die Schrift erforschen, tun und lehren wollte in dieser Reihenfolge. Wir wollen das in der gleichen Reihenfolge tun und unser ganzes Inneres auch darauf ausrichten. Es ist eine Herzensangelegenheit, das zu tun. Esra zeigt uns ja ganz deutlich die Kraft des Wortes Gottes. Das ist auch ein wichtiges Thema in Esra. Wir sehen, wie das Wort Gottes erfüllt wurde. Wir sehen, wie es befolgt wurde beim Tempelbau. Wir sehen, wie es diejenigen, die es fürchteten, zur Buße leitete. Und da können wir uns immer wieder fragen, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in deinem und in meinem Leben? Von Esra können wir auch lernen, dass er das Angesicht Gottes suchte, vor jedem Tun und vor jedem Schritt. Er demütigte sich vor dem Herrn, er erwartete alles von ihm und nichts von den Menschen. Ja, das soll auch auf uns zutreffen. Lasst uns lernen, auch von Esras Gebetsleben. Dann hat Esra auch klare Anweisungen zum Umgang mit den heiligen Dingen gegeben. Uns ist viel mehr anvertraut als Silber und Gold. Und Esra gebot, dass man sorgfältig damit umging. Und das sollen auch wir tun, mit den geistlichen Reichtümern, die wir haben, eben sorgfältig umgehen. Wir haben das Wesen der Buße gesehen. Scham über die Sünde, das Erkennen nicht bestehen zu können vor Gott, das Sündenbekenntnis und als Frucht davon die Absonderung und das Tun des Willens Gottes. Wir wollen ebenso bereit sein, das Böse zu richten, ganz persönlich in unserem Leben. Das wird nie abgeschlossen sein, solange wir auf dieser Erde sind. Wir wollen uns auch hüten vor der Vermischung mit dieser Welt. Da möchte ich positiv erwähnen, Zerubabel und Jeschua, sie wollten nicht zusammen mit der Welt Haus Gottes bauen. Sie wehrten sich dagegen. Wir haben auch gesehen, dass nur sehr wenige nach Jerusalem zurückkehrten. Die große Mehrheit fühlte sich heimisch in Babel. Sie wollte aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen nicht mithelfen beim Bau des Hauses Gottes. Also sie verloren die Angelegenheiten Gottes aus ihren Augen. Und so sollen auch wir uns hüten davor, uns im Feindesland heimisch zu fühlen, die Angelegenheiten Gottes zu vernachlässigen und damit zufrieden zu sein, eben mit den Dingen dieser Welt. Wir haben auch gehört im ersten Teil von der Wichtigkeit, die Herkunft herleiten zu können. Es darf nur in die Gemeinde aufgenommen werden, wer nachweisen kann, dass er zum Volk Gottes gehört. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und gleichzeitig sehen wir, dass keiner, der sein Leben für das Haus Gottes einsetzte, vergessen ging. Auch wenn wir dem Haus Gottes dienen, sind wir verzeichnet beim Herrn und es geht kein Werk vergessen. Und dann haben wir gesehen, dass es beim Bau des Hauses Gottes auch zu Widerstand kam. Das war schon immer eine Realität. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Kommt auch unser Werk zum Stillstand? Resignieren wir oder wenden uns anderen Dingen zu? Oder lassen wir uns durch Gottes Wort herausfordern, treu zu bleiben in der Arbeit, so wie es Zerubabel und Jeschua zuließen? So möchte ich zum Schluss noch einen Psalm lesen, Psalm 126. Das war vermutlich das Lied, welches die Rückkehrer gesungen haben, als sie ins Land zurückkehrten. Psalm 126. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und trägt den Samen zur Aussaat, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Ja, der Herr wendete die Traurigkeit in Freude um. Er schenkt, dass die Ernte der Tränen Freude ist. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das wunderbare Buch Esra, wo wir dürfen einfach so aus der Vogelperspektive anschauen, wo aber noch so viel mehr an Weisheit verborgen ist drin, gerade für das Bauen der Gemeinde, aber auch für das persönliche Leben, für das persönliche geistige Leben. Danke für die Vorbilder, die wir haben dürfen. Danke auch für die Ermutigung, die wir drin dürfen sehen, in deiner guten Hand, die über deine Kinder auch wachen tut und über dein Volk. Aber auch die Ermutigung, dass du ja, das Geschick wenden tust, ja, dass du auch zurückbringen tust, dass Buße und Umkehr möglich ist. Ja, und hilf uns, dass wir lernen können vom Vorbild von Esra, auch vom Vorbild von Zerubabel und Jeschua, die wir gesehen haben, dass wir lernen können, ja, wie sie mit deinem Wort umgegangen sind, wie sie sich herausfordern lassen haben, ja, um dein Haus auch bauen, um treu sein auch in diesem Dienst. Ich bitte dich, dass wir auch dürfen etwas lernen, gerade von diesen Vorbildern, und auch so dürfen handeln. Ich möchte dich jetzt bitten, auch um dein Mikro, auch noch in dieser Woche, um Stärkung für jedes Einzelne, ja, um Ermutigung, auch im Aufblick zu dir. Amen.